Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 17. Oktober. Mein Name ist Christian Silos und bei mir sind heute Michaela Tix und Ron David Hein. Hallo, ihr zwei.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass ihr dabei seid, ihr zwei. Und lasst uns direkt einsteigen, ohne groß Zeit zu verlieren. Ron, du hast uns eigentlich im Prinzip dein Lieblingsthema mitgebracht. Es geht um den Netzanschluss von Batteriespeichern. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten in der Öffentlichkeit gerade viel über den Netzanschluss großer Batteriespeicher an das Übertragungsnetz gesprochen, geschrieben, diskutiert. Mit einem Interview in dieser Woche rückt aber auch gerade bei uns und damit auch so ein bisschen in der öffentlichen Debatte, weil dieses Interview wurde viel zitiert und aufgegriffen, rückten die Netzanschlussverfahren am Verteilnetz stärker in den Fokus. Hol uns doch mal ganz kurz ab. Was sind die Unterschiede? Wie ist eigentlich gerade wo der Stand? Begonnen hatte das ganze Thema ja vor allem intensiv mit den Übertragungsnetzbetreibern.
Gute Frage, komplexe Frage. Und vielleicht erstmal, mit wem haben wir überhaupt gesprochen oder mit wem habe ich gesprochen? Ich habe mit Matthias Boxberger, CEO des Verteilnetzbetreibers Avacon, gesprochen. Und ja, die Diskussion, das ist eine komplizierte Frage. Ich fange mal so ein bisschen vorne an. Netzanschlüsse. Das hat sich so ein bisschen zum Kernthema der energiepolitischen Diskussion, glaube ich, gerade entwickelt. Also das ist irgendwie in aller Munde. Dabei geht es vor allem um Batteriespeicher. Wir haben dazu auch schon unfassbar viel geschrieben. Wir haben aber zum letzten Mal am 18. Juli darüber im Podcast gesprochen. Also es ist schon ein bisschen was her. Deswegen dachte ich, wir machen mal so eine ganz kleine Zusammenfassung, wie der Stand gerade ist. Und ich komme dann auch noch zu deiner ursprünglichen Frage zurück. Aber ich glaube, es ist ganz gut, das nochmal so ein bisschen im Rückblick zu sehen, damit man versteht, wo wir herkommen. Das Ganze zieht sich im Grunde schon seit Beginn des Jahres zusammen. Wir hatten damals ein Interview mit Thomas Anton Joly, Gründer und CFO des Speicherprojektierers TerraOne. Und der hat im Januar 2025 gesagt, Netzanschlüsse stellen absehbar das größte Bottleneck im Speichermarkt dar. Ich glaube, das war eine ganz gute Prognose, weil ich glaube, das hat sich bestätigt. Und es ist nicht nur im Speichermarkt das größte Bottleneck geworden, sondern vielleicht ist es das größte Bottleneck überhaupt gerade geworden, weil es wird tatsächlich zu einem Problem, überhaupt Anlagen ans Netz zu kommen. Womit hängt das zusammen? Ebenfalls im Januar 2025 hat BVS-Geschäftsführer Urs Windelen gesagt, im Speichermarkt gäbe es eine Goldgräberstimmung. Speicher sind sehr profitabel, ich glaube, das kann man so sagen, auch wenn das Projektierer manchmal ein bisschen anders darstellen. Die sind doch durchaus ja, lohnenswert, sonst würde man die nicht so bauen. Und in der Folge gab es unfassbar viele Anschlussanfragen. Und auch zum damaligen Zeitpunkt hat Windelen schon gesagt, die kursierenden Anschlussanfragen entbehren jeder Realität und übersteigen die anzunehmende Realität um bis zu das Zehnfache. Also wir haben ja immer diese Zahlen, die genannt werden, so und so viele Gigawatt Anschlussanfragen und davon kann man ausgehen, dass wohl nur 10% wirklich seriöse Anfragen sind. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass Bayernwerk Netz seit dem 1. Januar 2025 schon bei jeder Anschlussanfrage für ein Speichervorhaben einen Nachweis der Planungsreife vorgelegt haben möchte. Also auch damals schon im Verteilnetz haben Netzbetreiber reagiert und gesagt, okay, wir brauchen striktere Regeln für Speicheranschlussanfragen.
Okay, wie ist das denn insgesamt? Also machen das alle Netzbetreiber gleich oder ist das durchaus unterschiedlich bei den Netzbetreibern? Du hast ja gesagt, wir reden jetzt über die Verteilnetzbetreiber vor allem heute mal.
Genau, bei den Verteilnetzbetreibern ist es ganz interessant. Da gibt es nämlich keine einheitlichen Regeln. Da gibt es die Vorgabe, dass der Anschluss diskriminierungsfrei gegeben werden muss. Das heißt, die Verteilnetzbetreiber müssen jedem die Chance geben, den Anschluss zu geben, jedem Anfragenden. Und das war es im Grunde auch schon. Das geht zurück auf ein BGH-Urteil aus dem Jahr 2023. Und darauf hat zum Beispiel auch Bundesnetzagentur-Vizepräsidentin Barbie Haller vergangene Woche in Düsseldorf hingewiesen, dass Verteilnetzbetreiber eigentlich sehr kreativ sein können bei der Frage, wie sie ihre Anschlussanfragen bearbeiten. Das heißt, dieses viel diskutierte Windturmprinzip, was wir aus dem Übertragungsnetz kennen, das müssen Netzbetreiber im Verteilnetz nicht anwenden.
Klingt ja erstmal gut in Deutschland, wo wir alles überregulieren und auch ja, selber auch in Regeln teilweise ersticken, so zumindest die Wahrnehmung ja vieler Bürgerinnen und Bürger. Sehen das denn die Verteilnetzbetreiber genauso?
Ich glaube, das Problem ist, dass diese sehr freie Möglichkeit dazu führt, dass man halt kreativ werden muss. Man kann das jetzt positiv sehen und sagen, ja, ihr könnt ja machen, was ihr wollt im Grunde. Hauptsache, es ist diskriminierungsfrei. Man kann aber auch sagen, wenn wir irgendwas falsch machen, werden wir verklagt und müssen uns dann mit den Projektierern auseinanderschlagen. Und das ist ja im Grunde auch das, was in den letzten Monaten oder beziehungsweise jetzt 2025 passiert ist. Es gab ja ganz, ganz viele Auseinandersetzungen mit Projektierern oder zwischen Projektierern und Netzbetreibern, wo es darum ging, was ist Netzdienlichkeit, was ist Systemdienlichkeit, wann kann der Anschluss kommen. Also es gab ja unfassbare Streitigkeiten zwischen Netzbetreibern und Projektierern, die sehr öffentlichkeitswirksam teilweise auch geführt wurden. Und ich glaube, das kann am Ende in keinem Interesse sein, weil Speicher sind ja nun mal ein integraler Bestandteil der Energiewende. Das ist, glaube ich, ziemlich unumstritten. Und es geht ja auch nicht nur um Speicher, sondern es geht ja auch um alle anderen Erzeugungsanlagen, die auch ans Netz wollen. Weil im Grunde, und das ist der Vorwurf oder beziehungsweise das Problem, was man gerade feststellen muss, diese unendliche Anzahl an Batteriespeicheranfragen, die verstopfen die Anfragen. Weil die Verteilnetzbetreiber gehen in der Regel derzeit doch noch nach dem Windhundprinzip raus. Das heißt, first come, first serve, das ist das Prinzip, was auf der Übertragungsnetzebene durch die Kraftnetzanschluss, wie heißt das ausgeschrieben?
Kraftwerksnetzanschlussverordnung.
Danke, das ist so ein langes und kompliziertes Wort, das versucht man natürlich immer zu vermeiden, KraftNAV. Also das wird auf der Übertragungsnetzebene angewendet und darüber hat sich ja im Grunde auch in den letzten Monaten so ein bisschen die ganze Diskussion gedreht. Im Verteilnetz muss das halt nicht angewendet werden, wird aber oft angewendet, weil das halt die einfachste Art ist, Diskriminierungsfreiheit anzubieten. Weil ganz klar, wer zuerst kommt, wird zuerst bearbeitet. Das ist sehr diskriminierungsfrei und da gibt es wenig Grund zu klagen, außer dass es halt lange dauern kann und bei sehr vielen Anfragen halt dazu führt, dass die seriösen von den unseriösen Projekten nur schwer zu unterscheiden sind.
Du hast ja von der Goldgräberstimmung gesprochen. Ne? Wir hatten, glaube ich, zur Jahresmitte dann schon mal Zahlen, wie sich das im Übertragungsnetz abbildet. Da gibt es irgendwie Anschlüsse mittlerweile von in der Gesamtleistung von 500.000 Megawatt. Das ist irgendwie echt irre, muss man eigentlich sagen. Das sind 500 Kernkraftwerke im Prinzip von der Leistung, auch wenn das nicht vergleichbar ist, das muss man sofort sagen. Hat denn Matthias Boxberger von Avacon auch Zahlen genannt, wie das bei ihm im Netz, also auf der Verteilnetzebene aussieht, welche Anschlusszahlen da auf ihn so einprasseln?
Ja, es ist ganz spannend. Ich hatte im März mal bei Avacon nachgefragt, wie es denn da aussieht und da konnten sie keine aktuellen Zahlen nennen, weil sie das zu dem Zeitpunkt nicht auswerten konnten. Sie hatten mir aber damals genannt, dass zwischen 2022 und 2024 insgesamt 1.100 Anfragen eingingen. Und jetzt im Oktober sind es 2.500 Anträge. Das heißt, die Zahl hat sich mehr als verdoppelt. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Also es werden immer mehr Anfragen und es hört auch nicht auf, sondern die Anfragen kommen immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich weiß, ich springe jetzt noch mal ein bisschen hin und her, aber gehen wir noch mal kurz zu den UNBs. Da waren es im März Anfragen von 220 GW und heute sind wir bei über 500 GW. Also auch da eine mehr als Verdopplung innerhalb von weniger als 6 Monaten. Also ich glaube, der Trend zeigt, wir haben eine extreme Dynamik im Markt. Es ist wirklich ein Riesenproblem. Wir hatten vor 2-3 Monaten ein Interview mit Saxovent, das ist ein Projektentwickler vor allem für Solaranlagen und dort wurde zum Beispiel gesagt, wir kommen auch nicht mehr ans Netz. Also das betrifft halt nicht nur die Batteriespeicher, das ist immer ganz wichtig zu sehen, es wird immer auf die Batteriespeicher bezogen, weil die halt der Auslöser sind, aber das Problem betrifft im Grunde alle, die ans Netz wollen und das sind ja zum Beispiel auch Gaskraftwerke, Rechenzentren, Industriekunden und so weiter.
Ja, das wollte ich tatsächlich gerade ergänzen. Also es betrifft natürlich dann eben nicht nur Erzeuger oder eben flexible Anlagen wie Speicher, sondern tatsächlich auch Industrieunternehmen, weil Rechenzentren im Prinzip auch mit in dieser Schlange stehen und sogar noch weitergehend. Wir haben ja hier auch schon oft über die Kraftwerksstrategie gesprochen. Auch Gaskraftwerke werden dann wiederum, da sind wir wieder beim Übertragungsnetz, also über die KraftNAV, die Kraftwerksnetzanschlussverordnung angeschlossen. Und auch da stellt sich momentan die Frage, wenn sich jetzt die Kraftwerke, die ja dringend benötigt werden, so sagen es zumindest viele, sich auch noch in diese Schlange anstellen müssen, ja, dann wird es noch lange dauern, bis die kommen.
Ja, da sind wir natürlich wieder auf der Übertragungsnetzebene. Kurzer Einwurf. Genau diese Frage habe ich mir auch mal gestellt. Da ist ein Artikel vor 3-4 Wochen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange der jetzt her ist, von mir erschienen. Da habe ich mal NBW und BDEW gefragt, ob sie diese Sorge denn auch teilen. Und da war das für mich etwas überraschende Urteil, nee, da machen wir uns keine Sorgen, da werden schon Wege gefunden, dass wir die Gaskraftwerke ans Netz kriegen. Also da ist man eigentlich relativ optimistisch, dass das halt nicht passiert, weil Gaskraftwerke eine Sonderrolle fürs Energiesystem einnehmen. Das heißt, da war man eigentlich ganz positiv gestimmt, dass das kein Problem werden wird.
Kommen wir doch zurück zu Avacon, zu deinem Interview. Ja, wie sieht's denn da aus? Ist das das First Come, First Serve? Wie machen die das denn? Ich glaube, da fiel das schöne Zitat des Handtuchs auf die Liege legen, was ja in Deutschland auch eine verbreitete Praxis ist. Wie macht es denn der Avacon?
Genau, die machen das auch nach dem Windhundprinzip. Das ist für die die einfachste Variante. Das ist diskriminierungsfrei. Das ist ja die einzige Anforderung, die es gibt. Und weitere Kriterien gibt es Stand jetzt in der Härte, wie es zum Beispiel andere Verteilnetzbetreiber machen, nicht. Und das Spannende ist jetzt, dass Matthias Boxberger das Problem eigentlich nicht bei sich oder bei den Projektierern sieht, also nicht dieser Clinch, von dem wir gerade mal gesprochen hatten, sondern der hat jetzt die Verantwortung eigentlich zur Bundesnetzagentur und der Politik rübergeschoben, dass die doch bitte für einheitliche Regeln sorgen sollen. Kleines Zitat, wir haben ein landesweites Problem, eine bundesweite energiepolitische Diskussion. Da kann ich doch eigentlich nur über eine einheitliche Lösung nachdenken. Und ich glaube, das ist so sein Gedanke. Wir haben jetzt über 800 Verteilnetzbetreiber, die alle verschiedene Regeln anwenden. Warum sorgen wir nicht dafür, dass wir eine Regel haben, Klarheit sorgen, sowohl für Verteilnetzbetreiber als auch für Projektierer? Weil das ist ja das Zauberwort. Planungssicherheit für alle, das ist ja eigentlich das, was alle immer wollen.
Das ist ein total spannender Punkt eigentlich, weil du hast es ja berichtet, es gab jetzt in der Vergangenheit vor allem einen großen Clinch eigentlich zwischen Speicherbetreibern und Netzbetreibern und jetzt holt Matthias Boxberger ja im Prinzip die Speicherbetreiber mit ins Boot und beide gucken gemeinsam Richtung Berlin und Bonn und sagt, uns nervt dieses ganze Hickhack hier, sorgt mal für klare Regeln, weil gerade für die Speicherbetreiber sind die klaren Regeln eigentlich auch wichtig, weil du hast es gesagt, eine Vielzahl von Anträgen. Es gibt eben auch einzelne Unternehmen, die mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Verteilnetzbetreibern zu tun haben. Und wenn jeder da seine eigenen Regeln aufsetzt, dann ist das ein irrer Flickenteppich, der ja für die Speicherbetreiber auch überhaupt nicht mehr zu beherrschen ist.
Genau, so wie ich das verstanden habe, also wir haben ja auch mit vielen Batteriespeicherprojektierern gesprochen, geht es ja nicht nur darum, verschiedene Anträge zu füllen, sondern es geht auch darum, füllt man die per Post aus oder werden die per Post eingereicht, per E-Mail, per Fax. Selbst da unterscheiden sich die Verfahren. Also es ist auch einfach sehr kompliziert, rauszufinden, wo man wie überhaupt seinen Antrag stellt. Und da eine einheitliche Lösung zu finden, klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ich finde, es gibt noch ein weiteres sehr schönes Zitat von Boxberger, was so ein bisschen seine Sicht, glaube ich, ganz gut darstellt. Das ist nämlich, was ich mittlerweile echt betrüblich finde, Politik und Bundesnetzagentur stehen erschrocken vor einem Problem und lassen Netzbetreiber und Projektierer allein im Regen stehen. Also da haben wir nochmal so den Schulterschluss zwischen Netzbetreibern und Projektierern. Wir haben aber auch ganz klar eine Rollenzuteilung. Bundesnetzagentur und Politik müssen jetzt liefern. Die sind dafür verantwortlich, Regeln zu schaffen, damit dieses Problem angegangen werden kann.
Welche Kriterien kann er sich denn vorstellen und warum tut sich denn die Bundesnetzagentur vielleicht schwer damit, so ein einheitliches Regelwerk aufzusetzen?
Ja, also er hat natürlich ein paar Vorschläge mitgebracht, die Priorisierungen bei den Netzanschlussfragen beinhalten würden. jetzt müssen wir uns wieder im Kopf rufen, er ist Netzbetreiber. Deswegen hat er natürlich die Netzbetreibersicht. Also er fordert natürlich Netzdienlichkeit der Batteriespeicher als ein oder das wichtigste Kriterium. Er hat gesagt, wenn ein Projektierer bereit ist, 30% seiner Leistung zu bestimmten Zeiten für den fürs Netz bereitzustellen, dann wäre er natürlich sofort bereit, dem priorisiert den Netzzugang zu verschaffen. Dann ist es die Ernsthaftigkeit des Projekts, das haben wir auch schon angesprochen. Es gibt einfach sehr viele Projekte, die gerade unseriös sind. So hat es Boxberger tatsächlich nicht ausgedrückt. Er hat gesagt, ich glaube, dass jeder Projektierer ein ernsthaftes Interesse hat, ein Projekt durchzuführen, aber es werden halt so viele Anträge gestellt, weil halt diese Netzanschlussverfahren so lange dauern und weil man einfach ans Netz möchte. Also es ist einfach so ein bisschen aus der Not geboren, das waren seine Worte. Also Ernsthaftigkeit des Projekts muss irgendwie geprüft werden. Und dann hat er noch einen ganz interessanten Punkt angebracht. Bestandskunden, die jetzt den Wunsch haben nach einer Leistungserhöhung, die sollten zum Beispiel auch Vorrang haben. Also Industriekunden, die einen größeren Netzanschluss brauchen, die sollten vorrangig behandelt werden, weil man natürlich Interesse daran hat, die im eigenen Netzgebiet zu behalten. Das ist natürlich aus industriepolitischer Sicht nochmal ein ganz interessanter Punkt, der, glaube ich, auch ganz gerne vergessen wird, weil es gibt natürlich Bestandskunden, die gerade an der Elektrifizierung arbeiten und mit den bestehenden Anschlusspunkten, die sie haben, nicht mehr auskommen.
Genau, und die Bundesnetzagentur, wenn ich das so richtig verstanden habe oder auch wie du es geschrieben hast, sagt ja, dass es vielleicht so tief oder so kompliziert wird, dass es da schwierig wird, eine einheitliche Regel über Deutschland zu ziehen. Oder was ist da das Gegenargument? Oder bewegt sich die Bundesnetzagentur vielleicht sogar schon in die Richtung?
Das ist eine schwierige Frage. Die letzten Aussagen, die wir da hatten, waren von Barbie Haller auf dieser Speichermesse in Düsseldorf vom Handelsblatt letzte Woche. Und da hat sie eigentlich ziemlich klar gemacht, dass jetzt so Priorisierungsvorhaben, die müssen ja auch geprüft werden. Und das wäre halt ein unfassbar großer bürokratischer Aufwand, der eventuell auch die Bundesnetzagentur überfordern würde, weil das muss dann ja alles kontrolliert werden. Und sie hat dann gesagt, ihr habt ja also ihr dürft ja kreativ werden, ihr dürft euch ja eigene Regeln ausdenken, solange ihr diskriminierungsfrei arbeitet. Fangt doch lieber mal so an, bevor ihr jetzt nach uns ruft und wir euch helfen sollen. Das war so paraphrasiert, bitte nicht anrufen und darüber meckern, dass das nicht ihre Worte waren. Aber so paraphrasiert war das ungefähr ihre Worte. Also ich hatte das Gefühl, dass die Bundesnetzagentur zumindest auf Verteilnetzebene, zumindest Stand jetzt, nicht aktiv werden wird. Einfach, weil sie das auch nicht als nötig erachtet, weil die Mittel sind da, um es selbst zu lösen.
Aber es klingt irgendwie so ein bisschen nach dem Spiel mit der heißen Kartoffel. Also die fliegt gerade so ein bisschen hin und her von dem einen oder anderen. Und ich glaube, es ist sehr davon auszugehen, dass es nicht mehr ganz so lange dauern wird, bis wir dieses Thema wieder erneut hier im Podcast, glaube ich, thematisieren, weil die heiße Kartoffel ist noch in der Luft und die wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen. Vielen Dank, Ron, erstmal für diese Einblicke, und bevor wir jetzt in ein zweites Thema gehen, geben wir kurz ab für eine Marktinformation.
Wie gelingt der Umbau unserer Energieinfrastruktur? Darum geht es beim Energate Forum am 26. November 2025 in Berlin. Im Fokus? Strom, Gas, Wasserstoff und Wärmenetze. Das Rückgrat der Energiewende. Diskutieren Sie mit uns über Investitionen, Regulierung und die Rolle der Politik. Treffen Sie EntscheiderInnen aus Netzbetrieb, Wirtschaft und Behörden. Jetzt anmelden unter energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Ja, und damit sind wir auch wieder zurück nach unserer kleinen Pause und kommen jetzt zu einem Themenschwenk. Wir wollen uns mal den Emissionshandel anschauen. Da gibt es ja das ETS1, also das Europäische System für Industrie und Energiewirtschaft. Bald soll es auch einen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr geben. Und Chris, du warst diese Woche bei zwei Veranstaltungen, wo beide Systeme tatsächlich thematisiert worden sind. Einmal beim VEK, dem Verband der Industrie, der da natürlich auch den ETS1 vor allem im Konflikt und dann noch bei einem parlamentarischen Abend der Energiebörse EEX. Was hast du denn so mitgenommen aus den beiden Veranstaltungen?
Ja, meine Woche des europäischen Emissionshandels. Normalerweise ist das ja im Kern eigentlich ein Brüsseler Thema, aber das bewegt momentan intensiv die Gemüter. Du hast es gesagt, einmal beim VIK, dem Verband der industriellen Kraftwirtschaft, da ging es vor allem um den ETS1. So, das ist der Emissionshandel für Strom und Industrie. Deshalb ist das natürlich auch ein großes Industriethema. Und da steht zum Jahreswechsel eine Verschärfung bevor. Bisher haben Großteile der Industrie die CO2-Zertifikate kostenlos erhalten. Es hat trotzdem einen Anreiz für sie, eigene CO2-Emissionen zu senken, weil sie dann überschüssige Zertifikate natürlich im Markt veräußern können und das ein Vorteil für die Unternehmen dann eigentlich sogar ist. Und jetzt dreht sich dieses Blatt zum Jahreswechsel und es werden erstmals kleinere Mengen zwar, aber es werden Mengen kostenloser Zertifikate für bestimmte Branchen aus dem Markt genommen. Betroffen ist die Stahl, die Aluminium, die Zement- und Düngemittelindustrie. Da gehen jetzt kleinere Mengen, 2,5% der bisher zugeteilten kostenlosen Zertifikate gehen raus. Aber die ganze Sache nimmt dann Fahrt auf. 2028 kommt die nächste Stufe und dann geht es eigentlich relativ schnell, dass nach den bisherigen Plänen der EU-Kommission ab 2034 für diese Branchen keine kostenlosen Zertifikate mehr ausgegeben werden sollen. Und das beschäftigt die Industrie natürlich intensiv. Es gibt ganz viel Kritik.
Warum ist es denn eigentlich so? Also ich glaube, es ist nicht grundlos, dass einfach jetzt die Zertifikate gekürzt werden, sondern es gibt ja den Mechanismus CBAM, den behandeln wir im Podcast hier nicht allzu oft. Vielleicht kannst du einfach mal kurz erklären, was es ist und warum das jetzt so auf den Weg gebracht wird.
Genau, diese beiden Maßnahmen gehen Hand in Hand. Also dieser Wegfall der kostenlosen Zertifikate kommt nicht alleine, sondern der kommt daher mit CBAM. Ja, klingt erstmal kompliziert, Carbon Border Adjustment Mechanism. Es gibt zum Glück auch eine deutsche Übersetzung, die aber auch nicht so viel einfacher ist, nämlich der CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Das sind alles ganz wunderbare Wörter. Man merkt, wir bewegen uns in einem komplizierten Feld. Aber das ist im Prinzip ein Schutzinstrument, das dafür sorgen soll, dass künftig importierte Waren in diesen Industrien, also Stahl oder Zement oder Aluminium, mit einem vergleichbaren Preis, CO2-Preis, belegt werden wie den die europäischen Unternehmen zahlen müssen. Also im Prinzip ist es eine Art Klimazoll. So, das Wort darf ich natürlich einfach eigentlich gar nicht sagen, weil Zölle sind natürlich immer ganz schnell ein Thema für die WTO. Wir haben große Zollstreitereien ja gerade mit den USA erlebt. Deshalb hören das Politiker nicht so gerne, wenn man vom Klimazoll spricht, aber eigentlich hat es sich so eingebürgert. Und dieses Instrument soll eben für eine Wettbewerbsgleichheit sorgen. Also importierte Güter werden genauso beaufschlagt wie die heimischen. Allerdings, das sieht die Industrie natürlich ein bisschen anders. Also einerseits führt es definitiv erstmal dazu, dass sich die Güter verteuern, also sowohl die heimischen als auch die importierten. Viele Hersteller haben eben nicht nur Konkurrenz außerhalb des EU-Raums, sondern die liefern halt auch außerhalb des EU-Raums. Und da bringt das Ganze eben dieses Instrument erstmal gar keinen Schutz. Im Gegenteil, also die Produkte aus Europa werden einfach teurer. Darüber klagen die Unternehmen natürlich auch. Und es würde uns nicht überraschen, wenn es bei einer europäischen Regelung auch viel Kritik über zusätzlichen bürokratischen Aufwand geben würde. CBAM ist eigentlich schon gestartet. Es gibt schon Berichts- und Dokumentationspflichten. Die Unternehmen kennen also den bürokratischen Aufwand schon und die sagen, ja, die Bürokratie haben wir schon. Jetzt dürfen wir auch noch obendrein Geld bezahlen. Und es gibt auch noch einzelne Sonderregeln, die zum Beispiel beim Recycling von Schrott zu Aluminium dazu führen können, dass Produzenten außerhalb der EU plötzlich doch keinen Schutz oder keinen Zoll bezahlen müssen, die heimischen aber doch. Also da gibt es durchaus auch Klagen und Beschwerden.
Das hört sich ja danach an, dass es ein bisschen Konfliktpotenzial gibt. Kommen wir schon jetzt zum zweiten Instrument, zum ETS2, der jetzt Gebäude und Verkehr abdecken soll. Ziel ist es ja, dass es Tanken von fossilen Brennstoffen, also Benzin und Diesel, teurer wird und auch, dass der Betrieb einer Heizöl- oder Gasheizung teurer wird und dann die anderen Technologien eine größere Chance bekommen. In Deutschland haben wir ja schon ein nationales Emissionshandelssystem. Das heißt, wir sind gewohnt, tatsächlich schon für Gebäude und Verkehr auch was zu zahlen. Wenn jetzt kommt der europäische Plan. Wie ist denn da Stand der Dinge oder der Diskussion? Weil man hört ja, das ist schon echt ein heißes Eisen.
Ja, bei dem gerade besprochenen Thema ETS 1 steht die Verschärfung schon zum 1. Januar 2026 an. Also da ist auch nicht mehr viel Zeit für die Industrie, da großartig den Hebel anzusetzen. Beim ETS 2 ist nach aktuellen Plänen noch ein Jahr mehr Zeit. Also da soll der europäische Emissionshandel zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Allerdings ist da der Widerstand gefühlt noch mal größer, weil, du hast es gesagt, in Deutschland gibt es schon ein vergleichbares nationales Instrument nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz. Da wird schon seit 2021der Verbrauch von Erdgas zum Beispiel oder Heizöl, Diesel, Benzin wird schon beaufschlagt. Jetzt aktuell haben wir einen Preis von 55 Euro pro Tonne CO2. In anderen Ländern in Europa gibt es das aber noch nicht, gerade in den osteuropäischen Ländern. Und es ist momentan ganz schlecht absehbar, welcher Preis sich einstellt, wenn dann diese Güter ab dem 1. Januar 2027 auch dem Emissionshandel unterliegen. Schätzungen gehen am Anfang so von 50 bis 90 Euro pro Tonne CO2 aus. Manche gehen auch davon aus, dass es sich so auf der Größenordnung, wie es in Deutschland ist, sich erstmal einpendelt, dann aber stark ansteigt. Und das heißt natürlich gerade für dann die Verbraucherinnen und Verbraucher in Osteuropa, aber auch Frankreich ist ein Land, der das da sehr kritisch drauf guckt. Das springt dann relativ schnell hoch, der Preis, und das sieht man. Also an der Tankstelle in Deutschland würde man jetzt sagen, 55 Euro pro Tonne CO2, das sind so 12 Cent Aufschlag auf den Benzinpreis zum Beispiel. Beim Diesel ist es noch ein bisschen mehr. Und das wird sichtbar. Und ja, da hat die Politik natürlich Sorge, dass die Bevölkerung auf die Barrikaden geht. Gerade so ein Benzinpreis, ja, das ist ja immer irgendwie ein heikles Thema. Und da gibt es aber jetzt mittlerweile eine Allianz aus mehreren Ländern, aus insgesamt 19, denen sich auch Deutschland angeschlossen hat. Und die haben in einem Schreiben an die EU-Kommission Vorschläge gemacht, wie man gerade zu Beginn dafür sorgen kann, dass der CO2-Preis nicht so schnell in die Höhe geht. Und gleichzeitig auch, wie man dafür sorgen kann, dass es ausreichend Kompensationsmöglichkeiten oder Zahlungen gibt, Fördermöglichkeiten, um vor allem gerade jetzt einkommensschwächere Haushalte dabei zu unterstützen. Und das sind im Prinzip, mache ich ganz kurz, zwei Instrumente. Einerseits soll es eine Marktstabilitätsreserve geben, die gibt es beim ETS 1 schon. Das ist im Prinzip ein Instrument, sage ich mal, wie ein gut gefüllter Sack an CO2-Zertifikaten. Und wenn der Preis sich auf den Weg macht, nach oben zu galoppieren, dann kann man aus diesem Sack Zertifikate in den Markt geben und so die Situation wieder entspannen und dafür sorgen, dass der Preis nicht so schnell ansteigt. Es könnte aber auch in die andere Richtung gehen. Also wenn der Preis recht niedrig ist, könnte man auch Zertifikate aus dem Markt nehmen und in diese Reserve reingeben. Also aber nach oben hin würde das so ein bisschen wirken wie so ein Price Cap, was gerade die osteuropäischen Länder für sich fordern. Und ein anderer Vorschlag, der da mittlerweile auch mit aufgegriffen worden ist, der geht zurück auf einen Vorstoß des Thinktanks EPICO, da haben wir vor längerer Zeit mal berichtet, der wurde jetzt auch nochmal von mehreren EU-Abgeordneten aufgegriffen, ist sozusagen erwartete Einnahmen aus dem Emissionshandel jetzt schon vorzuziehen und über einen Kredit der Europäischen Investitionsbank jetzt schon Gelder in den parallel geplanten Klimasozialfonds reinzugeben. Das ist im Prinzip dieser Kompensationstopf, den die EU-Kommission oder die EU zur Verfügung stellt, damit die Länder bestimmte Maßnahmen ergreifen können. Das könnte zum Beispiel ein Klimageld sein, worüber in Deutschland schon mal diskutiert worden ist, was aber nicht umgesetzt worden ist. In anderen Ländern gibt es das aber wiederum. Oder eben einfach Förderprogramme wie eine E-Auto-Förderung für einkommensschwache Haushalte. Das sind so die zwei Kernthemen, die noch diskutiert werden. Und da ist ziemlich viel Musik drin. Der Druck auf die EU-Kommission ist relativ groß. Also es ist davon auszugehen, dass da noch was passiert, weil auch die Hälfte der EU-Staaten hat die entsprechende EU-Richtlinie noch gar nicht mal umgesetzt. Auch da bestehen eigentlich schon Berichts- und Dokumentationspflichten, wird in einigen Ländern noch nicht gemacht. Und es ist durchaus fraglich, kann das Ding wirklich zum 1. Januar 2027 starten? Polen drängte in der Vergangenheit zum Beispiel schon auf eine Verzögerung um 3 Jahre. Und wenn man sich so die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage anguckt, dann gerade ja auch in Deutschland, ja, da weiß man, dass man momentan so eine Energie- und Klimakostenerhöhung kommt momentan gerade nicht so gut an, weder bei der Bevölkerung noch bei der Wirtschaft. Also ist davon auszugehen, dass da sich noch ein bisschen was bewegt und dass wir womöglich nicht 27 schon direkt damit starten. Gut, Michaela, dann lass uns noch einen schnellen Blick auf ein drittes Thema werfen. Du warst nämlich unterwegs und du hast hier quasi ein seltenes Tierchen angeguckt. Du warst nämlich bei einer Inbetriebnahme eines Elektrolyseurs in Deutschland. Halleluja, große Feierstunde. Du warst in Baden-Württemberg unterwegs. Was hast du da mitgenommen?
Ja, Halleluja trifft es, glaube ich, dann wirklich ganz gut. Der Ministerpräsident, Herr Kretschmann, war auch vor Ort. Es ist ein Prestigeprojekt gewesen. Es ist eine kleine Anlage jetzt eigentlich, 10 MW. Aber halt im Vergleich, das, was schon in Betrieb ist, ist es schon eine größere Anlage. Es gibt ja viele Piloten unter einem MW. Man sammelt so ein bisschen Erfahrung. Also vielleicht, um mal eine Hausnummer zu nennen, also in ganz Deutschland sind, Stand Sommer waren das 170 MW in Betrieb. Das heißt aber im Endeffekt, viel mehr werden es jetzt inzwischen auch nicht sein. Und ja, ich war hier in Schwäbisch Gmünd, im guten Schwabenland. Da wurde dann feierlich die Einweihung vollzogen. Wer ist der Betreiber? Es ist eben kein deutscher Konzern, der jetzt schon technische Gase seit Jahrzehnten irgendwie unter die Leute bringt, sowas wie Linde oder Air Liquide, die ja auch Franzosen sind. Es ist ein neues Tierchen sozusagen auch, um das jetzt nochmal aufzugreifen. Der Betreiber heißt Life, der hat französische Wurzeln. Die Mitarbeiter sind auch eingeflogen morgens aus Frankreich, einfach mal um dabei zu sein, weil das wirklich das größte Projekt von dem Unternehmen derzeit ist. Kurzer Einblick, die sind 2017 gegründet worden, wirklich ausschließlich mit dem Ziel, grünen Wasserstoff oder erneuerbaren Wasserstoff zu produzieren. Also sind noch gar nicht so lange am Markt. In Frankreich gibt es 1-2 kleinere Anlagen, auch in anderen Ländern, also ich glaube in 11 Ländern sind sie schon unterwegs, allerdings eher mit kleineren Projekten. Und das ist jetzt wirklich das große Prestigeprojekt hier in Deutschland, was jetzt wirklich an den Start geht.
Ja, die große Frage beim Thema Wasserstoff ist ja immer, wer sind die Abnehmer? Ja. 10 MW Elektrolyseur, wer kauft den Wasserstoff?
Ja, das ist auch die Frage, die jetzt vor Ort sehr kritisch beäugt wurde. Ich habe mich mit einem Lokaljournalisten, der sehr kritisch auf das Projekt geblickt hat, auch unterhalten. Also seine Einschätzung, ne? Also der große Plan war eigentlich, dass Industriekunden sich dann selbst vor Ort ansiedeln und den Wasserstoff da irgendwie abnehmen. Auch der Plan der Modellregion, für die auch Fördergelder aus der EU geflossen sind, war auch, dass sich vielleicht auch Brennstoffzellenunternehmen da ansiedeln vor Ort und den Brennstoff, den die ja für Tests oder für die Produktion auch brauchen, einfach direkt vor Ort nutzen. Das wäre natürlich super, einfach, dass man den nicht mit LKWs in der Welt in die Gegend transportieren muss. Der Plan ist leider bisher nicht aufgegangen. Das muss man ganz klar sagen. Dieser Wasserstoffindustriepark, der ist jetzt, glaube ich, kurz vorm Satzungsbeschluss. Also der Wirtschaftsförderer war auch vor Ort und hat gesagt, wir sind dabei, aber die Zurückhaltung der Industrie, weil diese Katerstimmung, die es ja im Wasserstoffmarkt gibt, die hat sich halt auch da abgebildet. Es hat sich bisher noch kein Unternehmen gefunden, das sagt, ich siedle mich da jetzt vor Ort an und nehme den Wasserstoff ab. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Life da jetzt nicht in Pessimismus oder Trauerstimmung verfällt, sondern sie sagen, wir kriegen das trotzdem unter die Leute, und zwar in der Region. Weil es gibt in der Region einige Wasserstofftankstellen. H2 Mobility ist auch einer der großen Abnehmer von dem Konzern, der jetzt öffentlich genannt worden ist. Das heißt, der Mobilitätssektor nimmt ungefähr die Hälfte ab. Es wird dann so, kann man sich vorstellen, da sind so 8 Abfüllstationen vor Ort in der Anlage. Da können LKWs reinfahren, die tanken dann ein paar Stunden diesen Wasserstoff. Also mal ganz kurz, um die Leute abzuholen. Also man hat Wasser vor Ort, das zieht man da am Standort. Das wird mit Strom aufgespalten in Wasserstoff und in Sauerstoff. Und dann vor Ort wird dann halt 4 Tonnen am Tag produziert. Ist jetzt nicht die Welt, aber schon eine große Menge für einen Standort in Deutschland. Und diesen Wasserstoff kann man dann über LKWs abtransportieren. Gibt es Spezialunternehmen, die den auch abnehmen. aber auch die Mobilitätsbranche, die diese ganz reinen Wasserstoffanteile halt auch braucht. Also für große Kraftwerke reichen dann die Mengen natürlich überhaupt nicht aus. Auch wäre das viel zu schade, weil der halt von der Güte halt so gut ist, dass man den halt wirklich in Brennstoffzellen einsetzen kann. Um das jetzt mal abzugrenzen von den Gaskraftwerken oder Wasserstoffkraftwerken, mit denen in Deutschland irgendwie planen. Das ist eine kleine Nische noch. Und es ist so eines der ersten großen Projekte, die wir da jetzt vor Ort in Schwäbisch Gmünd sehen.
Ja, 10 Megawatt hat die Anlage, 30 Millionen Investment, hast du gesagt. Das ist natürlich für so ein Unternehmen dann auch echt eine Bürde und da ist es dann auch dringend nötig, dass Kunden möglichst schnell nachkommen. Du hast auch von einer Tankstelle, Wasserstofftankstelle geschrieben, die eigentlich kommen sollte. Der eigentliche Planer hat auch diese Idee verworfen. Also man merkt, das ist echt ein unheimlich schwieriger Markt momentan.
Ja, das ist schwer, wobei die Wasserstofftankstelle wahrscheinlich doch realisiert wird. Es gibt schon Kunden, ich weiß den Namen auch schon, ich darf ihn nicht sagen, aber es wird wohl in der nächsten Zeit nochmal eine Öffnung geben tatsächlich. Also da scheint sich noch was zu bewegen. Ja, also man muss sagen, es ist ein spannendes Projekt. Man wird halt sehen, es sind 200 Mitarbeiter, es sind auch Kosten, die wirklich dann gedeckt werden müssen. 25 Millionen Euro ist auch kein Pappenspiel. Der Strom, so sollte man eigentlich auch, das sagte auch der Lokaljournalist, ne, der so ein bisschen enttäuscht war. Wir haben jetzt hier keinen Kunden vor Ort, keinen Industriekunden, der sich angesiedelt hat. Eigentlich sollten hier Windräder auch gebaut werden für dieses Projekt. Das ist auch noch nicht passiert. Das heißt, es dreht sich doch kein einziges Windrad vor Ort. Das heißt auch, dass Live den Strom einkaufen muss über PPAs. Das sind, also nur um eine Größenordnung zu nennen, also 240 Megawattstunden am Tag werden so für 4 Tonnen Wasserstoff benötigt. Das ist halt auch nicht wenig. Das ist halt auch ein Kostenfaktor. Aber der Wirtschaftsförderer oder auch der Bürgermeister war natürlich selbst auch vor Ort da. Die sind schon noch der Hoffnung, dass das noch realisiert werden kann. Aber wie wir schon auch öfter gehört haben, ja, die Stimmung im Wasserstoffmarkt oder auch die Bereitschaft von Kunden, wirklich Geld in die Hand zu nehmen, das ist halt noch ein bisschen überschaubar. Aber ich möchte das jetzt gar nicht schlecht reden. Es ist jetzt einer der Piloten oder der Leuchttürme in Deutschland. Es gibt jetzt eine Anlage, die ist in Betrieb. Es sind 10 MW. Und jetzt werden wir einfach in den nächsten Wochen und Monaten beobachten müssen. Kommen weitere Projekte? Rentiert sich das? Fliegt das? Und ja, wie glücklich sind die Franzosen hier im Schwabenland bei uns?
Ja, spannender Einblick in den Maschinenraum des stotternden Wasserstoffhochlaufs. Da sieht man eben mal an so einem Beispiel, wie schwer die Situation wirklich ist, um wirklich auch den Wasserstoffmarkt ans Laufen zu kriegen. Vielen lieben Dank, Michaela, für den Bericht. Vielen lieben Dank, Ron, dass du uns die Themen rund um den Anschluss von Batteriespeichern an die verschiedenen Netze wieder näher gebracht hast. Gerne bald wieder. Ich freue mich drauf. Wir hören uns. Schöne Woche noch. Tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.